Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Keine Silbe drang nach draußen bis zur letzten Sekunde nicht. Obwohl heiß ersehnt seit Tagen die Personalie an der Spitze des NRW-Bildungsministeriums. Seit 12 Uhr steht sie fest. Gleich mehr zu Dorothee Feller, der neuen Bildungsministerin. Zu dem, was auf ihrer Agenda steht und was im nächsten Schritt konkret in NRW-Städten und Kommunen passieren muss, damit Bildung für alle möglich ist und in Spee auch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingelöst werden kann. Außerdem schauen wir uns die NCs fürs Wintersemester an. Wie viele Studiengänge sind zulassungsbeschränkt und in welchen Bundesländern und an welchen Hochschulen gibt es kaum oder gar keinen NC? Unsere Themen heute im Bildungsmagazin mit Thekla Jahn. Jetzt ist er raus, der Name nach vielen Spekulationen. Auch wir haben am Montag hier bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Vivian Leue hin und her überlegt, wer denn das Bildungsministerium in NRW übernehmen wird. Das Ministerium, für das sich wohl wenige Interessenten Finger gehoben haben. Nun ist klar, es wird Dorothee Feller. Als sie heute um 12 vorgestellt wurde, war Vivian Leue wieder für uns dabei. Was können Sie uns erzählen? Wer ist Dorothee Feller?
Ja, sie ist hier im Düsseldorfer landesparlamentarischen Betrieb, sage ich mal, noch relativ unbekannt, denn sie ist seit 2017 Regierungspräsidentin von Münster. Zuvor war sie da auch schon in stellvertretender Position tätig. Vielleicht hören wir am besten gleich mal rein, was Herr Wüst, der Ministerpräsident, zu ihr sagte.
Sie besitzt jahrzehntelange Führungserfahrung. Sie genießt höchste Wertschätzung über Parteigrenzen hinweg. Sie hat unter Beweis gestellt, in großen Systemen professionell zu arbeiten. Und sie hat als Regierungspräsidentin von Münster gezeigt, dass hier keine Aufgabe zu groß ist. Dorothee Feller.
Ja, das waren seine Worte zur Vorstellung. Und jetzt sind wir landespolitischen Korrespondenten, Korrespondentinnen alle dabei, sie ein bisschen näher kennenzulernen.
Das Bildungsministerium des einwohnerreichsten Bundeslandes ist eine große Behörde mit Mammutaufgaben. Was bringt Dorothee Feller denn mit für das Thema Bildung?
Ja, sie scheint sich in dem Bereich schon insofern gut eingearbeitet zu haben, denn sie hat das Thema in den Koalitionsverhandlungen mitverhandelt, also das Kapitel im Koalitionsvertrag auch mitgeschrieben, ist sozusagen dadurch auch mit den Grünen ganz eng zusammengekommen, wird auf deren Seite auch geschätzt. Da heißt es, sie sei pragmatisch und keine Ideologin. Und das ist sicherlich wichtig in einem Ressort, in dem es ja unterschiedliche Interessen zusammenzubringen gilt, von LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen, aber eben auch die politischen Interessen. Und dann muss man das Haus einfach verwaltungstechnisch führen. Da hörten wir ja eben schon, wie Herr Wüst sagte, da sei sie eine gute Expertin und eben Chefin von ja dann demnächst hunderten Mitarbeitern. Wenn man die Lehrer und Lehrerinnen noch mitzählt, sind das ja Tausende.
Bildung in Nordrhein-Westfalen, da gibt es viele, viele Baustellen. Im Business-Sprech heißt es dann gerne, es gibt Herausforderungen. Welche Herausforderungen muss Dorothee Feller meistern?
Also seit ein paar Tagen gibt es eine ganz frische Herausforderung, nämlich den Schulfrieden zu sichern. Das war 2014 ein politischer Beschluss, dass eben keine Schulstrukturdebatten geführt werden. Der läuft dieses Jahr nach 12 Jahren aus und die SPD, die größte Oppositionsfraktion im Landtag, hat schon gesagt, naja, also mit dem Koalitionsvertrag werden wir den Schulfrieden möglicherweise aufkündigen. Also die Frage wird nochmal grundsätzlich über Schule, Schulstruktur, welche Schulform es geben soll, hier diskutiert werden. Die Koalition möchte das nicht. Dann natürlich Corona, aber auch Integration von Flüchtlingen in den Klassen. Das wird Thema werden. Und hier sollen 10.000 neue Lehrer und Lehrerinnen eingestellt werden. Das ist auch bitter nötig. Es fällt viel Unterricht aus. Aber wo sollen sie herkommen? Für den Übergang, bis die dann vielleicht ausgebildet sind, soll es auch nicht pädagogische Fachkräfte geben. Aber das ist alles eine große Herausforderung.
Das Bildungsministerium war die heiße Kartoffel im Ministerreigen. Könnte sich Dorothee Feller die Finger schneller verbrennen als ihr lieb ist? Beziehungsweise wie könnten ihre feuerfesten Handschuhe aussehen?
Ich sag mal so, von den LehrerInnenverbänden und auch Elternverbänden hat sie jetzt schon einen Vertrauensvorschuss bekommen. Ihr wird viel zugetraut und sie muss jetzt liefern, vor allem eben diesen Frieden bewahren zwischen den verschiedenen Interessen. Wenn sie das nicht schafft, dann könnte sie sich sehr, sehr schnell die Finger verbrennen und die allererste Bewährungsprobe wird sicherlich der Corona-Herbst.
Die neue NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller, Informationen von Vivien Leue. Dankeschön. NRW muss zukunftsfähig gestaltet sein, so die Vision der neuen Landesregierung. Und auf dem Weg dahin muss es einige Transformationen geben, gerade auch im Bildungsbereich. Und da kommen die Städte und Kommunen ins Spiel, denn dort stehen die Kitas, die Schulen und dort muss gehandelt werden, auch mit Blick auf den ab 2026 bundesweit greifenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Grundschulkinder. Den hatten ja Bundestag und Bundesrat im vergangenen Jahr beschlossen. Der kommt nochmal on top der Aufgaben, will geplant und muss vorbereitet sein. Der Städtetag NRW hatte deshalb gefordert, dass der Ganztag im neuen Koalitionsvertrag der Landesregierung auftaucht. Und das tut er jetzt. Über die Reaktion spreche ich mit Thomas Kufen, Oberbürgermeister von Essen und Vorsitzender des Städtetages. Schönen guten Tag.
Hallo Frau Jahn, grüße Sie aus Essen.
Herr Kufen, können die Städte und Kommunen jetzt gleich loslegen mit den Vorbereitungen für den Ganztag?
Also gedanklich sind wir längst schon dabei. Wir wissen um die große Aufgabe, mehr Rechtsanspruch und mehr Verlässlichkeit auch gerade in den Ganztag zu bringen. Da haben wir viel Erfahrung gesammelt, aber wir haben auch viel Stückwerk und viel bunten Flickenteppich. Deshalb ist es gut, dass wir eine Orientierung bekommen mit dem Koalitionsvertrag. Erstens, es ist eine Schulveranstaltung. Zweitens, das Thema Konnexität ist uns wichtig. Das heißt, es wird auch eine angemessene Beteiligung des Landes geben.
Reicht Ihnen das, was im Koalitionsvertrag steht, um gut planen und arbeiten zu können? Oder gibt es schon Grund zu meckern?
Also ein Koalitionsvertrag ist ja kein Gesetzentwurf. Deshalb muss man ihn auch lesen und lesen können. Da geht es darum, was für ein Fahrtenbuch man sich als Koalition vornimmt. Und wenn ich das genau konzentriere, geht es der neuen Landesregierung darum, beste Bildungschancen für Kinder auch aufholen nach Corona. Und natürlich geht es auch darum, wie wir den Rechtsanspruch, Sie haben es angesprochen, nach 2026 auch einlösen. Das heißt, für ein Land wie Nordrhein-Westfalen, nach dem Deutschen Jugendinstitut berechnet, rund 260.000 neue Betreuungsplätze. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da weiß ich aktuell gar nicht, wo die entstehen sollen, weil in den Bestandsgebäuden wird es nicht funktionieren. Und das Personal haben wir auch noch nicht. Große Fragezeichen, aber die Ankündigung des Koalitionsvertrages nehme ich sehr gerne.
Ja, gehen wir in das Konkrete, in die Bedarfe. Wo konnten denn diese Betreuungsplätze herkommen? Also es müssen vermutlich neue Gebäude gebaut werden oder erweitert werden.
Ja, das ist immer der schönste Fall. Wir haben Platz und bauen neu und dazu haben wir auch das Geld und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Blick auf die gestiegenen Baukosten und die werden weiter zunehmen, ist das schon eine große Hürde, über die überkommen müssen. Gleiches gilt für Fachkräfte. Das heißt, wir werden wesentlich kreativer sein müssen. Und deshalb sind wir als Deutscher Städtetag ja auch für eine stärkere Rhythmisierung des Unterrichtes. Also nicht beide Systeme, Schule und die Betreuung, parallel voneinander zu organisieren. Am besten in separaten Räumen, denn dann werden wir es nicht hinbekommen. Sondern es muss Hand in Hand gehen, Jugendhilfe und Schule. Es muss gemeinsam entwickelt werden. Ja, und dann ist eben auch die Multifunktionalität von Räumen sich anzuschauen. Und da, wo es alles nicht funktioniert, gerade in den Stadtteilen, die sehr dicht bebaut sind, wo wir auch Konkurrenzen haben um freie Flächen, werden wir sicherlich auch über neue außerschulische Lernorte nachdenken müssen. Auch das muss organisiert sein. Und das Thema Fachkräfte stellt sich im Kita-Bereich genauso wie im Ganztagsbereich.
Stichwort Fachkräfte. Haben Sie da auch eine kreative Idee, wo diese Fachkräfte und Betreuungskräfte herkommen könnten?
Na gut, auch da liest sich ja was im Koalitionsvertrag zu. Es soll eine Fachkräfte- und Qualitätsoffensive geben. Auch die Überschrift nehme ich gerne, aber die muss mit Leben gefüllt werden. Denn wir haben ja die Ankündigung, nicht nur zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer einzustellen auf Seiten des Landes, sondern steigende Bedarfe im Kita-Bereich und im OGS werden dann nochmal Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer guten Qualität nach sich ziehen. Und in der Tat, mit den aktuellen Ausbildungsstätten, die wir haben, werden wir da nicht auskommen. Das heißt, wir werden auch über multifunktionale Teams nachdenken müssen. Und deshalb ist wichtig, über welchen Standard reden wir zukünftig. Und jetzt ist klar, unsere Ansprechpartnerin wird die neue Schulministerin sein, Dorothea Feller. Und da werden wir auch nicht nur über Quantität, sondern auch über Qualität von einer verlässlichen Betreuung reden müssen.
Welche Hoffnungen setzen Sie in die neue Bildungsministerin Dorothea Feller?
Also zum einen ist sie eine sehr versierte Verwaltungsfrau. Wir haben sie als Kommunen kennengelernt, auch als sehr kompetente Krisenmanagerin in der Corona-Zeit. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir jetzt brauchen. Ein gut organisiertes Schulministerium. Da hängen tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran. Ja, und auch das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen. Und in der Corona-Zeit haben wir doch gesehen, wenn schlechtes Verwaltungshandeln dann auf Realität trifft, dann sind am Ende die Eltern und die Kinder die Leidtragenden. Und das wünsche ich mir für die Zukunft eben nicht mehr. Ich glaube, sie wird da sehr unideologisch an ihre Aufgabe rangehen. Das tut uns insgesamt gut. Der Ministerpräsident hat ja versprochen, es soll weiterhin einen Schulfrieden geben. Insofern hat sie da auch Kapazitäten frei, sich wirklich jetzt in die Umsetzung zu begeben.
Ich höre so ein bisschen auf der einen Seite raus, Sie sind ganz angetan von dem, was kommen kann in Sachen Bildung in Nordrhein-Westfalen. Eine gewisse Ironie steckt in Ihren Worten aber auch drin. Mal abwarten, was daraus wird. Und gleichzeitig wollen Sie kreative Ideen, haben einiges schon angedeutet, was Fachkräfte angeht, was Räumlichkeiten angeht. Bleiben noch die Finanzen. Wie wollen Sie da kreativ umgehen? Denn das Ganze kostet Geld. Und zwar viel.
Also ich bin sicherlich nicht ironisch, dafür ist die Aufgabe viel zu ernst, aber ein gewisses Zutrauen und Fröhlichkeit und Hoffnung braucht man schon, wenn man eine so große Stadt wie die Stadt Essen leitet als Oberbürgermeister, und das unterscheidet Essen nicht von anderen großen Städten. Die Aufgabe ist nämlich gewaltig, und sie ist übrigens durch Corona mit Blick, dass viele Kinder und Jugendlichen zu den Leidtragenden der vergangenen 2 Jahre gehören, aber eben auch mit Blick auf die wirtschaftliche Verwerfung, die zu uns stehen durch den russischen Überfall auf die Ukraine, nicht kleiner geworden. Insofern ist es eine Mammutaufgabe, vor der wir stehen. Aber wenn es darum geht, jetzt gerade junge Menschen zu befähigen für eine gute Zukunft, dann werden wir dort auch Geld anpacken müssen. Und das ist eine Frage, die auch die neue Landesregierung beantworten muss. Wie ernst meinen Sie es denn am Ende wirklich? Die schöne Formulierung aus dem Koalitionsvertrag, habe ich gesagt, die nehme ich. Aber ab morgen geht es an die Arbeit und an die Umsetzung.
Für die Koalition, aber natürlich auch für Sie. Was haben Sie als erstes geplant?
Also wir würden jetzt natürlich erstmal den Kontakt aufnehmen mit der neuen Ministerin. Auch da gilt es, 100 Tage Schonfrist muss jeder kriegen. Und die Grundannahmen, also im Schulgesetz zu verankern, die Ganztagsbetreuung, Konnexität zu beachten, Fachkräfte zu werben, Raumkonzepte zu überarbeiten, auch übrigens das Stichwort, über die Finanzierung mit den Kommunen zu reden, ob das, was wir bisher gelebt haben, innere und äußere Schulangelegenheiten, bei denen wir festgestellt haben, dass es ja spätestens beim Thema Digitalisierung wir als Kommunen an unsere Grenzen gestoßen sind. Das heißt, es gibt einen bunten Strauß an Themen, wo wir jetzt mit dem Land ins Gespräch kommen müssen. Und dann ist es immer besser, siehe Corona, wenn die Kommunen mit am Tisch sitzen, haben wir bessere Lösungen.
Dann wollen wir hoffen, dass es genau so kommt. Vielen Dank, Thomas Kufen, Oberbürgermeister von Essen und Vorsitzender des Städtetages NRW. Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Es klingt nach einem Masterplan für alle Bundesländer, nach einem richtig großen Wurf. Leitlinien für die digitale Bildung in Deutschland. Das ist die Überschrift eines 45-Seiten-Papiers, das gestern in Berlin vorgestellt wurde. Erarbeitet hat es das Netzwerk Bildung Digital, das im Wesentlichen vom Bundesbildungsministerium finanziert wird. Große Erwartungen also an das Papier, denn wir wissen alle, mit der Digitalität im Bildungssystem sieht es bislang nicht gut aus. Doch es steckt kein hochoffizieller Masterplan drin, eher so etwas wie eine umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen Baustellen, wie Armin Himmelrath beim Hineinlesen festgestellt hat.
Eigentlich, das hatten jedenfalls viele gehofft, müsste es an den Schulen und im gesamten Bildungsbetrieb mittlerweile wegen der Pandemie einen richtig breiten und massiven Digitalisierungsschub gegeben haben. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, Lernprozesse nicht nur in Präsenz, sondern auch auf Distanz ordentlich zu organisieren. Doch die Bilanz sei eine andere, sagt Kai Marz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung in Frankfurt.
Wir sehen jetzt ja gerade nach mehr als 2 Jahren Corona, dass in einigen Bildungseinrichtungen Digitalität nicht mehr wegzudenken ist. In der Weiterbildung ist das ein substanzieller Bestandteil geworden. Da hat sich auch das Bildungsverhalten der Bevölkerung verändert in der Zeit. In der Schule sehen wir starke Unterschiede. Sind wir in den weiterführenden Schulen, findet man sehr stark Elemente. Ist man im Grundschulbereich, ist es eher vereinzelt. Und ist man in der vorschulischen Bildung, dann ist Digitalität da in den meisten Einrichtungen wieder abgeschafft worden.
Da sei eine Chance verschenkt worden, sagen die Fachleute vom Netzwerk Bildung Digital. In Interviews und Expertenrunden haben sie in den vergangenen Monaten Daten gesammelt, um die neuen Leitlinien für digitale Bildung zu erstellen. Und zwar nicht nur für einzelne Bereiche wie Schulen oder Hochschulen, sondern für die gesamte Bildungskette. Der ganzheitliche Blick auf alle Einrichtungen fehle der Politik bisher allerdings, sagt Jakob Schamon vom Netzwerk Bildung Digital.
Die Bildungsbereiche sind nicht gleich behandelt worden. Also Schule hat jetzt mit Digitalpakt Schule einen Schub bekommen, was sehr wichtig ist. Die Universitäten auch. Aber wenn wir in frühkindliche Bildung oder zum Beispiel auch in den lebenslanges Lernbereich, also Fort- und Weiterbildung für Erwachsenen, ist die digitale Ausrüstung nicht so weit.
Und dabei ist die technische Ausstattung längst nicht die einzige Baustelle. Man müsse sich über gemeinsame Ziele der digitalen Bildung verständigen, viel mehr über die Grenzen der Einrichtungen hinweg miteinander reden und kontinuierlich an der Aus- und Weiterbildung aller pädagogischen Kräfte arbeiten, heißt es in der Empfehlung. Diese Gemeinsamkeit sei aus seiner Sicht der Schlüssel für ein erfolgreiches Digitalkonzept im Bildungssektor, sagt Jakob Schamon.
Die Menschen sind ja nicht nur in einer Einrichtung, die bewegen sich ja über ein Leben hinaus in unterschiedliche Einrichtungen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht ein Zufall ist oder ein Glücksfall ist, ob ich in Einrichtung A oder B bin, ob ich da lerne, digitale Kompetenzen zu bekommen, so dass ich mich als mündige Bürger in der Gesellschaft bewegen kann.
So könnte im Idealfall eine Haltung gegenüber der Digitalität entstehen, die von Offenheit, Neugier und Experimentierfreude geprägt sei und nicht nur von Ablehnung, wie es bisher häufig genug noch der Fall ist. Für Bildungsforscher Kai Marz ist das ein entscheidender Punkt. Eigentlich sei es eine Selbstverständlichkeit, sagt Marz, aber man müsse immer wieder klar machen, dass es bei der Debatte um digitale Bildung in erster Linie um eine Ausweitung der didaktischen Möglichkeiten gehe.
Es geht ja nicht darum, dass digitale Technologien analoge und andere Technologien absetzen, sondern für mich geht es eher um das Miteinander. Wie kann man die entsprechenden didaktischen Möglichkeiten auch miteinander verbinden? Also die Frage, was nutze ich wann, wie, warum oder zu welchem Zweck?
Und das, sagt Marz, sei schließlich eine grundlegende pädagogische Frage, die sich jede Lehrkraft immer und immer wieder stellen müsse.
In diesen Tagen erhalten viele Schülerinnen und Schüler ihre Abiturzeugnisse. Manche haben sie schon und wer studieren will, der schielt auf die Abi-Note und je nach Studienfach auch auf den Numerus Clausus, also eine mögliche Zulassungsbeschränkung. Es gab Zeiten, da waren ziemlich viele Fächer mit einem NC belegt, doch die Zeiten haben sich geändert. Wie sieht es für das kommende Wintersemester aus? Das CHE, also das Zentrum für Hochschulentwicklung, hat sich das Studienangebot in Deutschland genauer angesehen und das Ergebnis heute veröffentlicht. Meine Kollegin Judith Bauer hat die Studie durchgesehen. Wie viele Studiengänge sind diesmal zulassungsbeschränkt?
Also für die meisten Studiengänge gibt es keine Zulassungsbeschränkung diesmal. Das heißt, jeder und jede mit Abi kann sich dort einschreiben. Für weniger als 40% des Studienangebots gibt es dieses Mal ein Numerus Clausus.
Jetzt weiß man, dass Medizin zum Beispiel ein Fach ist, wo man immer eine Abiturnote mit 1 vor dem Komma brauchte. Wie sieht es da aus? Gibt es bestimmte Fächer, wo ein hoher NC drauf liegt?
Also es bleibt dabei, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie und Psychologie zum Beispiel, das sind so Fächer, die haben immer noch überall einen NC. Aber es gibt auch Fächer, da ist nur die Hälfte des Angebots zulassungsbeschränkt. Also zum Beispiel in den Rechtswissenschaften, in den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften. Da lohnt es sich, sich umzuschauen, welche Unis Zulassungsbeschränkungen haben und welche nicht. Da sind nur ungefähr die Hälfte zulassungsbeschränkt. Und dann in den Ingenieurswissenschaften stehen sogar rund 2/3 der Angebote allen Erstsemestern zur Verfügung.
Lässt sich denn allgemein ein Trend erkennen zu mehr oder weniger Numerus Clausus in Deutschland an den Universitäten und Hochschulen?
Ja, die Zahl der Studienangebote mit Zulassungsbeschränkung sinkt. Das heißt, obwohl die Zahl der Studierenden sehr hoch ist im Moment, ist ein immer größerer Teil des Studienangebots ohne Auswahlverfahren zugänglich. Bei Bachelorstudiengängen ist es im Moment so, da ist die NC-Quote seit 2013 um ca. 11 Prozentpunkte gesunken.
Das verwundert ja ein bisschen, wenn man sich die Zahlen der Studierenden in Deutschland anschaut. Zum Beispiel 2007-2008, da waren es ungefähr 1,94 Millionen Studierende. Im vergangenen Jahr lag die Zahl schon bei 2,94 Millionen Studierenden. Also die Zahlen steigen und die zulassungsbeschränkten Studiengänge sinken?
Ja, die Studienmacher sagen, das hat unter anderem damit zu tun, dass sich Hochschulen und die Hochschulpolitik eben gut vorbereiten auf diese hohen Bewerberzahlen.
Sie haben also Ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht. Kommen wir nochmal zurück zum NC, zu denjenigen, die studieren wollen im kommenden Wintersemester. Sie hatten schon angesprochen, es lohnt sich durchaus, bei dem einen oder anderen Studienfach mal zu schauen, wie es in unterschiedlichen Bundesländern aussieht. Da gibt es große Unterschiede.
Genau, besonders hoch ist diese Quote in Hamburg. Hier hat 64,8% des Angebots ein Numerus Clausus. Und so ähnlich sieht es aus im Saarland und in Berlin. In vielen ostdeutschen Bundesländern ist dagegen die Quote insgesamt niedriger. In Thüringen zum Beispiel sind nur 20,7% der Studiengänge zulassungsbeschränkt.
Welche Schlussfolgerung zieht das Zentrum für Hochschulentwicklung aus diesen Daten?
Also es zeigt sich schon, dass die NC-Quote in großen Städten besonders hoch ist. Also zum Beispiel in Leipzig und Hamburg. Da ist deutlich mehr als die Hälfte des Angebots zulassungsbeschränkt. Deswegen es lohnt sich, an den kleinen Unis in kleineren Städten nachzusehen, weil dort die Bewerbung oft leichter ist und das Studium dort auch viele Vorteile bringen kann. Also wenn die Uni nicht so groß ist, dann ist der Kontakt zu Dozierenden oft auch enger und auch zu anderen Kommilitonen. Die Veranstaltungen sind möglicherweise kleiner und man verliert sich nicht so sehr in der Masse. Also es lohnt sich auf jeden Fall, an kleineren Unis nachzusehen.
Vielen Dank, Judith Bauer, für die Zusammenfassung der Ergebnisse der CHE-Studie zum NC für das Wintersemester, das kommende. Dankeschön. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.